Willkommen zum Darts Podcast Rebreak mit euren Hosts Marvin und Julian. Lasset die Spiele beginnen.
Sommersonne, World Cup of Darts, ein richtig warmes Wochenende haben wir hinter uns. Es war in vielen Orten Deutschlands weit über 30 Grad, fast an der 40 Grad Marke wurde gekratzt teilweise. Und für viele war es natürlich eine schöne Möglichkeit, mal um rauszugehen, um baden zu gehen. Aber die Darts-Fans, und da sind natürlich auch einige, haben die Zeit genutzt und den World Cup of Darts geschaut, der ja von Donnerstag bis Freitag in der Eissporthalle in Frankfurt stattfand. Es ist das Turnier im Jahr, was für mich persönlich das Lieblingsturnier ist und weshalb ich darauf auch sehr gespannt war. Julian ist heute leider nicht dabei bei der Podcast-Folge, der ist ja auf Klassenfahrt, der sei an der Stelle aber gegrüßt, und deshalb werde ich euch heute mal ein bisschen allein hier durchs Programm führen. Und heute geht es natürlich ausschließlich um den World Cup of Darts, denn da liegt der Fokus drauf. Es war echt ein richtig tolles Turnier, hat sehr viel Spaß gemacht, wieder viele Geschichten und war was ganz Besonderes gewesen. Ja, erstmal generell das Wochenende, wie war es so? Es war halt sehr warm. Ich bin wirklich eigentlich größtenteils drin geblieben, war mal mit dem Hund abends draußen gewesen, wenn es nicht mehr ganz so warm war. Aber ansonsten bleibe ich dann eher immer zu Hause bei solchen ganz hohen Temperaturen. Das ist nicht so unbedingt was für mich. Deshalb, ja, im Haus ist auch mal schön, und wenn World Cup läuft, kann man die Zeit da auch so verbringen. Ja. Kommen wir zum World Cup also an. Wir legen einfach mal am Donnerstag los, da wo auch der Turnierstart war. Da wurde ja noch nur Doppel gespielt, Best of 9 Legs, und wie ich fand, eine schon sehr spannende Session. Es ging ja los mit Dänemark gegen Singapur, die Dänen damit 5-2 durchgekommen. Es war halt nochmal cool, Paul Lim und Harith Lim zu sehen, aber die Dänen sind dann doch schon besser, gerade Wladimir Andersen, den man ja auch von der Tour so ein bisschen kennt. Da weiß man, dass der auch starke Darts spielen kann. Du siehst es bei Paul Lim in letzter Zeit auch, dass er nicht mehr ganz so das Niveau hat, was er noch vor so ein paar Jahren hatte, finde ich. Gerade auch bei der WM oder auch bei den Seniorenturnieren, da ist er nicht mehr so ganz der Favorit, obwohl er ja wahrscheinlich noch viel E-Dart spielt in Asien. Er ist ja da auch eine absolute Legende, und auch im Stil-Dart ist er ja Kult. Da freut man sich ja jedes Jahr, seinen Auftritt zu sehen bei der WM und beim World Cup eben auch. Und die Dänen trotzdem hochverdient durchgekommen. Dann hatten wir Neuseeland gegen die Schweiz, und das war, wie ich fand, eine kleine Überraschung gewesen. Denn 5-3 für Neuseeland, das war so eines der wenigen Matches, wo ich vom Ausgang ein bisschen überrascht war. Aber die Neuseeländer waren wirklich sehr stark unterwegs. Die Schweiz, Thomas Junghans, hat nicht so richtig ins Spiel gefunden. Dem fehlte da vielleicht auch so ein bisschen die Bühnenerfahrung. Da war Stefan Belmont der bessere von den Schweizern. Und Neuseeland einfach hat das sehr, sehr stark gemacht. Irland dann 5-2 gegen die Kanadier durchgekommen. Österreich mit 5-3 gegen Finnland, Österreich, die ja im Vorjahr im Finale waren, und ich diese Kombi aus Roby, John Rodriguez und Menzo eigentlich immer für ein sehr, sehr gutes Team halte. Da kommen wir dann auch im Achtelfinale nochmal zu, die sich hier gegen die Finnen durchgesetzt haben. Und dann kommen wir zu den gesetzten Nationen. Nordirland 5-3 gegen Gibraltar. Und da muss man aber trotzdem ein Lob aussprechen mal an die beiden aus Gibraltar. Ich gucke jetzt nochmal nach den Namen. Das waren Justin Hewitt und Craig Gilliano oder Galliano. Die haben wirklich ihr Land cool vertreten. Also das hat Spaß gemacht. Die beiden haben wirklich auch sich gut gepusht. Das war schön. Schöner Auftritt, hat mir gut gefallen. Haben es nur ihren hier auch gar nicht mal so leicht gemacht. Und das war sehr schön zu sehen. Wales mit 5-2 gegen die Philippinen durchgekommen. Du hast halt hier gemerkt, dass die Philippinen mit RJ Escaros, der war gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber ja, die haben halt nur Lawrence Illigan, der wirklich dann auch mal richtig gut scored, ein bisschen konstant auch spielt. Und das ist bei vielen Nationen der Fall gewesen, dass du häufig einen Spieler hast, der wirklich richtig gute Darts spielt, aber der Teampartner dann nicht wirklich mithalten kann. Und das war ja auch so ein Thema. Das wird in den späteren Runden dann auch nochmal sehr interessant, vor allem im Achtelfinale. Da merkst du dann das immer, dass es da schwierig wird, dann zu gewinnen gegen eine stärkere Nation. Deutschland gegen Spanien, das war dann das Spiel des Donnerstages, wie ich fand. Da war man natürlich auch gespannt auf den Auftritt der Deutschen. Wir hatten ja im Vorhinein so ein bisschen gesagt, dass das eigentlich ein gutes Los ist, um reinzukommen. Nicht zu schwierig, nicht zu einfach, aber es war dann doch ein ganzes Stück Arbeit. Es ging in den Decider. Beim Stand von 4 zu 2 hat Deutschland dann einfach das nicht zubekommen. Also 11 Matchstarts haben sie ja gebraucht und das war dann so ein Spiel, wo ich gedacht habe, beim Stand von 4-4, oh, bitte verliert das jetzt nicht. Das hätte meine World Cup-Stimmung ziemlich gedämpft und wahrscheinlich auch von vielen anderen auch. Aber dann macht's Gacker mit dem dritten Dart auf der Doppel-6 dann die 24 Punkte aus. Puh, das war wirklich mal durchatmen. Da gab es ja auch bei mir einen kleinen Brüller vor Freude, weil das war sehr schön. Das hat mich gefreut, dass die Deutschen da weitergekommen sind. Die Spanier haben das denen nicht einfach gemacht. Aber das muss man auch überstehen. Auch mal so ein knappes Ding. Man hätte natürlich, hätte wenn und aber, hätten sie es beim Stand von 4-2 dann zugemacht, dann hätte ja keiner was gesagt. Aber so war es nochmal echt spannend geworden. Aber das bessere Ende für die deutsche Mannschaft hat die Westfalen, hätte ich fast gesagt, die Eissporthalle in Frankfurt auch gut zum Beben gebracht. War sehr schön. Niederlande dann 5-0 gegen Brasilien durch. Das war eine klare Geschichte. Arthur Wahle, ich fand, der Brasilianer konnte da gar nicht seine Leistung abrufen. Das war einfach zu wenig, um den Niederländern gefährlich zu werden. Und dann sind wir am Freitag Lettland mit 5 zu 1 gegen Ungarn durchgekommen mit Madas Rasma Lettland. Das war ein deutlicher Sieg. 5 zu 4 die Polen gegen die USA. Danny Baggish, der den einen Dart bei 160 auf Tops nicht reinbekommt. Und die Polen dann mit Krzysztof Ratajski und Sebastian Bialecki sich durchsetzen. Baggish, der dann getwittert hatte, dass das wohl seine bitterste Niederlage war. Er hat im Madison Square Garden verloren, er hat im Ali Pally verloren, aber das tut am meisten weh. War aber bestimmt ein bisschen aus der Emotion raus. Er ist auch ein sehr emotionaler Spieler. Da merkst du aber auch, was der World Cup den Spielern bedeutet. Und ja, war dann doch ein bisschen sehr, vielleicht etwas zu viel Emotion und da sollte man auch manchmal ein paar Minuten das Handy weglegen, bevor man dann aus der Emotion was raustwittert. Aber das macht man manchmal und da ist er ja auch nicht der Einzige, der häufig mal sich darüber meldet. Schweden mit 5 zu 2 gegen Südafrika durchgekommen. Dann die Portugiesen 5-3 gegen die Italiener. Bei den Italienern, die haben zwar ein paar Lecks geholt, aber irgendwie, die haben halt wirklich eigentlich keinen besonders guten Spieler da, der da auf dem Niveau mithalten kann. Ja, klare Sache dann für die Portugiesen irgendwo. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass die Italiener das machen. Da war es einfach zu wenig, was von ihnen kam. Klar, Portugal ihnen da hier und da was gegeben und sie haben das auch ganz gut ausgenutzt, aber von der Qualität her waren die Portugiesen vor allem durch D'Souza dann hier klar überlegen. Australien 5-2 gegen Litauen durchgekommen. Die Engländer mit 5-1 gegen Tschechien. Das war dann doch problemloser, als man es vielleicht erwartet hatte. Schottland 5-1 gegen Hongkong und Belgien 5-2 gegen Japan. Und das war dann die erste Runde. Nicht viele Spiele, die jetzt besonders knapp waren. Also die Deutschen gegen Spanien und Polen gegen USA waren dann die einzigen Spiele, die in die Decider gingen. Nichtsdestotrotz, eine schöne erste Runde hat schon mal Lust auf mehr gemacht. Und so richtig ging es dann am Samstag los, wo ja dann zuerst die beiden Einzel gespielt werden und dann, wenn nötig, das Doppel. Was natürlich hier auffällig war, dass alle gesetzten Nationen durchgekommen sind. Nordirland mit 2 zu 0 gegen Neuseeland, auch wenn es Ben Robb dem Derry Gurney ganz schön schwer gemacht hatte, waren die Nordiren dann einfach zu stark gewesen. Niederlande gegen Irland mit 2 zu 0 durch. Willie O'Connor und Steve Lennon hatten da nicht wirklich eine Chance gehabt. O'Connor, der zwar eine gute UK Open gespielt hatte, aber hier nicht wirklich so sein Spiel auspacken konnte. Die Niederländer haben mir sehr gut gefallen hier als Team, auch wenn sie dann es nicht bis in das Finale geschafft haben, aber sie waren sehr stark unterwegs. Wales gegen Österreich, vielleicht so die Partie der zweiten Runde. Da ging es ja bis in den Decider und nicht in den, doch, es ging in den Decider. Ja, es ging in den Decider im Doppel. Price, der sich ja gegen Mensur knapp durchgesetzt hatte, durch drei High-Finishes, die er dem Mensur da um die Ohren knallt. Robbie John hatte dann gegen Johnny Clayton gewonnen und im Doppel war es dann Wales. Das Problem war hier, wie ich fand, im Doppel Mensur gewesen, der einfach zu schlecht gespielt hatte. Da waren zu viele Fehler dabei. Roby John, der bessere Spieler an diesem Tag gewesen. Aber Menzo hätte das Einzel auch gewinnen können, wenn der Price dann nicht die High Finishes spielt. Aber das musst du halt so einem Spieler immer zutrauen, dass das mal vorkommt. Österreich trotzdem ein guter Auftritt. Natürlich ein bisschen schade, dass sie da so früh rausgegangen sind. Aber Wales ist auch ein schweres Los. Haben sich sehr gut verkauft und haben die Waliser hier wirklich ins Straucheln gebracht, die keinen guten Tag hatten an dem Samstag. Das muss man auch dazu sagen. Kein guter Auftritt so von beiden, wie ich fand. Aber da haben sie sich durchgebissen und sind dann weitergekommen. Deutschland gegen Dänemark problemlos mit 2:0. Das hat natürlich aus deutscher Sicht sehr gefreut. Martin Schindler, der sein Spiel gegen Vladimir Andersen gewinnen konnte, der auch so ein bisschen gegen das Publikum, so ein bisschen das Publikum aufgeheizt hat. Finde ich immer ein bisschen unklug, das zu machen. Gerade wenn man in Deutschland spielt, weiß man doch, dass das eigentlich nichts bringt. Dass das dich nur, ja, sag ich mal, eher in Ungunst bringt bei den Fans. Andreas Toft-Jürgensen sind dann noch gegen Gabriel Clemens ebenfalls verloren. Gaga mit einem super oder mit einem guten Spiel, der hat mir allgemein gut gefallen bei diesem World Cup of Darts. Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung, ein schöner Auftritt im Großen und Ganzen und diese 2:0 hochverdient. Es war eine Pflichtaufgabe, aber Deutschland hat das souverän gelöst. Das war stark. Ich dachte auch nach der ersten Runde, nachdem man gegen Spanien durchgekommen ist, jetzt wird es wirklich einfacher gegen die Dänen, denn gerade in den Einzeln kannst du eigentlich deine Qualität noch mal ein bisschen besser ausspielen als bei den Doppeln. Dann kommen wir zur Abendsession vom Samstag. Dann hatten wir Australien gegen Schweden mit 2:1. Daniel Larsson, der da sein Einzel gewinnen konnte. Was hier ganz interessant war, bei 150 Punkten im Doppel probiert Larsson tatsächlich dieses Bull, 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 was ihm ja Simon Whitlock jetzt auf der European Tour erst reingedrückt hatte. Fand ich einen sehr, sehr schönen Moment und war so ein bisschen ein kleines Highlight gewesen. Belgien 2:0 gegen Polen. Ja, da muss man sagen, Ratajski hat mir nicht gut gefallen. Der war irgendwie nicht in das Turnier gekommen, hat auch auf Tops da immer sehr viel liegen lassen. Keine gute Form derzeit bei ihm. Also das ganze Jahr von Ratajski gefällt mir nicht. Ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass er sehr verkrampft wirkt in den Spielen. Das sieht immer auch sehr verkrampft aus, sein Wurf irgendwie. Weiß ich nicht so richtig, woran es da liegt. Und du kannst einem Bialetski dann auch nicht zutrauen, dass der unbedingt sein Einzel dann gewinnen, das ist klar, der hat eine gute UK Open gespielt, der kann auch gute Darts spielen, aber da fehlt ihm noch, glaube ich, der letzte Schliff, um dann wirklich so die Belgier zu ärgern, die ja auch da abgezockte Spieler sind. Deshalb muss man hier Ratajski, glaube ich, einen Vorwurf machen. England 2:1 gegen Lettland durchgekommen. Madas Rasma konnte tatsächlich James Wade schlagen im Einzel und dann geht es ins Doppel, aber hier wieder das Thema. Nur ein guter Spieler dabei. Bei Lettland hatte man ja Nauris Kleglu, der nicht wirklich gut gespielt hatte. Der hatte mir am Freitag noch ganz gut gefallen. Aber hier war es dann einfach zu wenig und da hatte er gegen diese Top-Spieler dann keine Chance, weil dann einfach die Konstanz fehlt und das kann ein Madas Rasma dann auch nicht alleine rausholen. Aber der trotzdem zufrieden sein wird, denke ich mal, mit diesem Achtelfinale. Schottland-Portugal war dann das letzte Zweitrundenspiel. Die Schotten, ja, mit John Henderson und Peter Wright an den Start gegangen, mussten hier schon kämpfen, aber die Portugiesen, ach, das war wieder, da waren einfach so viele Sachen schon komisch gewesen. Also sie haben hier den Fehler gemacht, obwohl man ja eigentlich wusste, dass Henderson an 1 gesetzt ist, dass man getauscht hatte, also dass De Souza gegen Peter Wright spielen musste und der Teampartner von De Souza, das war Vitor Hieronimo, musste dann gegen John Henderson spielen. Und ja, das war dann halt schlecht getauscht schon mal. Sie haben zwar dann das Doppel geschafft, aber hier hast du ja das Problem, dass immer Hieronimo anwerfen musste. Dann überwirft De Souza noch 181 Punkte. Und das waren zu viele Fehler gewesen einfach in dem Spiel. Und da konnten sie sich hier nicht gegen die Schotten durchsetzen, die mit 2:1 hier durchgegangen sind und im Viertelfinale standen. Und im Viertelfinale hatten wir dann wirklich die Situation, alle 8 gesetzten Teams waren dabei. Das ist auf der einen Seite ja auch schön für die gesetzten Teams, denn es spricht für ihre Qualität. Aber für die Spannung hätte ich mir vielleicht mal so ein bisschen mehr Überraschung gewünscht. Das muss man auch wirklich sagen, dass da wenig Spiele dabei waren, vielleicht sogar gar keine in den ersten Runden, wo man irgendwie gesagt hat, boah, das habe ich gar nicht kommen sehen. Das war irgendwie alles so sehr nach Plan, wenn man mal nach Setzliste geht. Hat mich jetzt nichts vom Hocker gehauen von den Ergebnissen her, aber kommen wir jetzt zu den Viertelfinals. Niederlande mit 2 zu 0 gegen Nordirland durchgekommen. Ja, Brandon Dolan, der hat zwar nochmal gut gespielt gegen Dirk van Dijvenbode, aber konnte dann nicht mehr den Ausgleich schaffen, deshalb die Niederlande mit 2-0 durch. Darragh Gurney hat mir auch nicht so gut gefallen, da fehlte häufig so ein bisschen der erste Dart. Auch so fraglich, so einer, der ein bisschen immer mal sein Talent aufblitzen lässt in letzter Zeit, nie aber da eine Konstanz entwickeln kann. Dolan, der, ja, bei dem weiß man, dass der immer mal ein Players Championship gewinnen kann, dass der immer mal weit kommen kann auf der European Tour, der macht schon sein Ding. Aber bei Gurney, so die letzten Jahre, sind dann immer mal so ein paar kleine aufblitzende Ereignisse, wo du denkst, na, kommt er jetzt wieder, aber so richtig kann er es nie fortsetzen. Bisschen schade. Was auch schade war, war Wales gegen Deutschland. 2-0 für Wales. Price, der spielt dort fast 118 im Average. Checkt Martin Schindler, wo er bei 81 steht, die 170 weg. Also, das ist so stark gewesen, was vor allem Price hier gespielt hat und sich ja klar durchgesetzt hat. Gaga 4-2 dann gegen Clayton rausgegangen. Bisschen Pech, denn im ersten Leg bounced ihm Dart aus der Triple 19 und dann gewinnt Clayton das erste Leg, holt sich sozusagen gleich einen Break. War ein bisschen Pech, denn mit 57 Punkten weniger hätte Gaga vielleicht das Leg sich holen können, aber gut, hätte, wenn und aber. Noch zwei Sachen zu dem Spiel. Also erstmal, es ist natürlich mal wieder so, dass gegen die Deutschen am besten gespielt wird. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch statistisch irgendwie belegen, denn das ist jetzt irgendwie kein einzelnes Phänomen mehr. Gut, spricht auch dafür, dass die Deutschen dann sehr ernst genommen werden. Aber es ist immer ein bisschen schade, weil da ist es sehr schwer, dann weiterzukommen. Und man hofft ja doch, dass es dann klappt aus deutscher Sicht. Aber es war halt nichts zu machen in den Spielen. Ich fand das Publikum, muss ich sagen, da hätte etwas mehr die Deutschen unterstützen können. Die haben irgendwie so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl gehabt, dass immer dann unterstützt wurde, wenn es bei den Deutschen ganz gut lief. Da kamen dann auch die Fans und kamen die Gesänge. Aber ich muss gerade sagen, wenn du nicht so im Spiel bist, dann müssen auch die Fans kommen. Es war sehr warm, verstehe ich auch. Und das Publikum war allgemein sehr gut drauf. Hatten ja auch Gervin Price immer mal angefeuert. Ich fand es am Freitag eine schöne. Am Donnerstag, glaube ich, war es. Am Donnerstag oder Freitag. Wann hatte sie ihr erstes Spiel? Ich glaube, es war am Donnerstag, ja. In dem Spiel gegen die Philippinen haben sie Price angefeuert. Der hat dann mal so die Faust nach oben gemacht und ein richtig glückliches Lächeln gehabt. Hat sich gefreut, dass er angefeuert wurde von den deutschen Fans. War sehr schön zu sehen. Und das war einfach eine Bombenleistung, muss man einfach anerkennen. Bisschen schade natürlich für unser deutsches Team mit dem Viertelfinale, kann man aber, denke ich mal, sehr gut leben. Gaga hat wieder ein gutes Turnier gespielt. Schindler auch mit einer starken Leistung. Ich habe zu Julian auch schon gesagt, im kommenden Jahr muss man halt probieren, dass man mal vielleicht die 5 oder 6 wird in der Setzliste. Wenn Schindy noch ein paar Plätze macht, ist das ja vielleicht möglich, dass du vielleicht nicht gegen Wales oder auch nicht unbedingt gegen England spielen müsstest, aber. Ja, dann wirst du im nächsten Jahr auch wieder die Niederlande dabei haben mit Van Gerven und Noppert. Wird auch nicht einfach. Also, du musst ja früher oder später mal gegen irgendeinen Schweren spielen. Und Deutschland kann das durchaus, aber da muss es wirklich sehr gut laufen. Und mit der Form der Waliser war da nichts zu machen. Hätten sie so gespielt wie gegen Österreich, dann hätten sie eine Chance gehabt, die Deutschen. Aber so ist es nun einmal. Belgien verlor dann mit 1 zu 2 gegen Australien. Die Australier vor allem im Doppel sehr stark unterwegs gewesen. Das hat einfach gezeigt, dass das ein richtig, richtig gutes Team war. Im Doppel war Vandenberg dann nicht mehr zur Stelle gewesen. Der hatte ja sein Einzel zuvor gegen Hatter gewonnen gehabt. Heibrechts, der anschließend ja auf Twitter noch ein bisschen gegen Deutschland geshootet hat, sage ich mal. Er meinte, dass die kein Major verdienen würden und hatte das da ein bisschen schwammig begründet, so dass es der European Tour gäbe, auch sehr aus der Emotion raus. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Das ist eine tolle Stimmung immer in Deutschland. Ja, klar, es sind viele Turniere in Deutschland. Man hat die European Tour, man hat die Premier League Playoffs in dem Jahr gehabt, man hat jetzt den World Cup, die, na, wie heißt die European Darts Championship. Da ist schon einiges bei uns, kann ich schon verstehen, auch in Belgien. Hat man ja auch ein European Tour Event. Ich weiß nicht, ob das in dem Jahr schon war oder ob das noch ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber da gibt es ja auch ein paar Turniere. Natürlich nicht so stark wie jetzt in Deutschland. Aber Deutschland ist auch ein ja, ein Land, was einen großen Markt, denke ich mal, auch so bietet. Da wissen die, dass die Leute darauf auch abfahren, auch wenn du da jetzt nicht unbedingt den absoluten Überspieler in Deutschland hast. Aber da ist eine große Fanbase da und ich finde, Deutschland ist dann doch ein echt schöner Austragungsort immer. Viele kommen da auch, denke ich mal, ganz gerne hin. Ja, man kann nicht immer nur in England spielen und das ist doch auch mal schön, dass man hier zu uns kommt und Frankfurt ist ja auch schon lange Ausrichter des World Cups. Früher war man ja in Hamburg, glaube ich, noch gewesen, zu Anfangszeiten des World Cups. Aber ich kann die Kritik von Hybrids nicht wirklich verstehen. Aber gut, da kann auch jeder seine Meinung haben. Ihr seid da auch gerne dazu angehalten, auf Instagram uns da eure Kommentare, eure Meinung zum World Cup hier zu schreiben und auch zu diesem Thema. England 2-0 gegen Schottland durchgekommen. Wade, der dann gegen Peter Wright ein ganz schlechtes Spiel gewonnen hatte. Das war kein gutes Match von beiden. War echt schwaches Niveau. Peter Wright keine gute Form der Zeit. Und da war es auch schwierig für die Schotten dann den Titel zu verteidigen. Im Halbfinale hatten wir dann Wales gegen die Niederlande. Ein klares 2-0 für die Waliser, die dann auch mal wieder im Finale standen. England dann 0-2 gegen Australien rausgegangen. Irgendwie hat der Bully Boy dann sein Spiel verloren und das Einzelnen hätte er noch abgegeben. Und Wade, der an den ganzen Tagen der schwächere Engländer auch gewesen ist, der ja immer noch so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, mit seinen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte oder auch noch hat, die er ja bei dem einen Pinto-Event hatte, wo er dann auch abbrechen musste. Merkst du, dass er immer noch nicht ganz fit ist? Du siehst ihm auch an, dass er ein bisschen abgenommen hat körperlich. Er ist, glaube ich, noch nicht ganz in Form und nicht ganz fit. Hast du über den ganzen World Cup ihm angesehen? Deshalb auch hier das Problem gewesen für die Engländer, dass halt Smith verloren hatte und da konnte man es nicht mehr ins Doppel bringen. Und dann war also das Finale angerichtet: Australien gegen Wales. Das war ein Finale, was ja, wo ich gesagt hatte, eigentlich von der Einzelqualität der Spieler her ist natürlich Wales der Favorit. Australien war aber vielleicht das bessere Team an diesem Wochenende. Denn die beiden verstehen sich ja echt gut, Hatter und Whitlock. Klar, Price und Clayton auch, aber ich fand bei Hatter und Whitlock hast du den Spirit noch ein bisschen mehr gemerkt. Die hatten da richtig Bock zu und waren richtig heiß darauf. Und das hat man auch gleich gesehen. Hatter 4-0, Price weggehauen, damit stand es 1-0 für Australien. Whitlock 4-2 gegen Johnny Clayton durchgekommen. Das musst du auch erstmal machen als Whitlock, der bei weitem kein gutes Jahr spielt. 2-0 dann für die Australier. Und dann kam es zum Doppel. Da hatten wir ja einen 4-3-Sieg für Wales. Damit stand es noch 2-1. Und Whitlock hatte, glaube ich, auf der Doppel 4 oder war es auf der Doppel 16? Ich bin nicht mehr sicher. Ein Matchstart schon gehabt, den konnte er nicht nutzen. Clayton checkt dann die 48 mit dem dritten Dart. Und damit ging es in das nächste Einzel. Ich hatte mich da so ein bisschen auch gefreut, weil man wollte natürlich auch ein bisschen noch Spannung haben und so ein 3-0 wäre auch vielleicht ein bisschen zu einfach gewesen. Und Hatter gewinnt das dann 4-2 gegen Clayton. Er hatte zwar ein paar Matchstarts ausgelassen, der Hatter, aber Johnny Clayton war einfach zu schwach gewesen in diesem Spiel und in diesem Finale hier. Und deshalb gewinnt Damon Hatter das Spiel, holt den dritten Punkt für Australien 3-1. Damit geht der World Cup of Darts nach Australien und ich sage hiermit herzlichen Glückwunsch an die Australier. Das haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und da schließt sich so ein bisschen natürlich auch der Kreis. Denn du hattest ja vor einigen Jahren mal, ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welchem Jahr es war. Es war im Jahr 2012, genau. Dieses Deciding Leg damals zwischen England und Australien, damals Australien mit Simon Whitlock und Paul Nicholson, was die Australier verloren haben. Und jetzt, 10 Jahre später, schließt sich der Kreis. Simon Whitlock holt nochmal einen Titel nach den European Darts Championship 2012, mal wieder einen großen Titel, ein Major-Turnier. Sie haben das ja auch Kyle Anderson gewidmet, der ja im letzten Jahr leider verstorben ist. Das war sehr emotional, hat mich sehr gefreut. Auch Damon Hatter, der ja damals dieses Event auf der World Series gewinnen konnte und dann auch nach Europa gezogen ist mit der Tourcard und sich immer weiter nach vorne gespielt hat. Und das ist jetzt auch so ein richtiger Höhepunkt in seiner Karriere und kann dem auch auf jeden Fall Aufwind geben. Bei Whitlock weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob ihn das jetzt durch die nächsten Monate, Jahre trägt. Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber durch die nächsten Monate zieht, das kann ich nicht sagen. Aber bei Hatter könnte ich mir das vorstellen, dass du so einen Effekt hast wie bei einem Johnny Clayton, der damals auch den World Cup gewonnen hat und von da an ja seinen Triumphzug so ein bisschen begonnen hat. Und es war einfach sehr schön, denn Damon Hatter, sein erster richtig großer Erfolg, klar, dieses World Series Event ist auch schön und auch sicherlich mega, aber der World Cup ist dann nochmal was anderes, hat ein anderes Standing. Und Simon Whitlock nochmal einen Titelgewinn zu sehen, das war sehr schön. Und ich hatte ja auch in meiner Insta-Story, die Leute, die mir da folgen, einfach nur das Bild gepostet und drüber geschrieben, schön. Denn das war einfach so alles, was ich dazu sagen konnte. Es ist einfach verdient und ein tolles Team. Vielleicht die, die auch im Team am besten zusammengespielt haben und sich gegenseitig mal aus dem Dreck gezogen haben, wenn mal einer sein Einzel verloren hat. Das war schön gewesen, das ist verdient und herzlichen Glückwunsch an Australien. Ja, was gibt es noch abschließend zu sagen zum World Cup of Darts? Ich fand es mal wieder ein sehr schönes Turnier und ich hoffe auch, dass die PDC das im nächsten Jahr irgendwie nochmal ausweiten wird. Mehr Nationen, anderer Modus noch ein bisschen. Und das war cool, du merkst auch den Spielern an, denen macht das Spaß, für ihr Land zu kämpfen, auch im Doppel mit einem Teampartner, das ist was anderes, das ist was Besonderes und das ist echt cool, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war natürlich sehr warm die Tage draußen, so nicht unbedingt das perfekte Dartswetter, aber der World Cup hat wirklich hier richtig gut abgeliefert und ich finde ja immer, viele fordern immer Doppel, Doppel. Aber ich muss sagen, für mich sind nicht mal so die Doppel das Coole. Also nicht nur das Coole. Klar, die Doppel sind auch mega geil und das ist auch ein absoluter Höhepunkt des World Cups. Aber es gibt so viele andere Punkte. Einfach auch der Aspekt, du kannst für dein Land spielen. Du kannst auch mal ein Spiel verlieren. Du kannst also ein Einzel mal verlieren und bist noch nicht raus. Das finde ich was Cooles, denn du kennst es ja auch von lokalen Turnieren, wo man mal ein Vorrundenspiel verlieren kann, wo man in einem Doppel-K.O.-Modus auch ein Spiel verlieren kann und dann immer noch weit kommen kann, das Turnier ja auch noch gewinnen kann. Und das finde ich auch hier cool, dass du halt diese Möglichkeit hast, mal nach einer Niederlage noch zurückzukommen und weiterzuspielen. Das hast du ja in der Form eigentlich nur noch beim Grand Slam of Darts, wo du in der Vorrunde ja auch verlieren kannst und noch weiterkommen kannst im Turnier. Also ein ganz, ganz tolles Turnier und würde mich freuen, wenn man da im nächsten Jahr da nochmal ein bisschen was dran macht. Es war hier halt auch so, dass halt die ganzen gesetzten Nationen durchgekommen sind in das Viertelfinale. Da wäre es im nächsten Jahr auch schön, wenn es da mal ein paar mehr Überraschungen gibt. Da gibt es auch einige Nationen, die ungesetzt sind, denen ich das zutrauen würde, wie zum Beispiel den US-Amerikanern oder auch ja den Polen, die ja auch ein gutes Team ja eigentlich haben, wenn Ratajski auch wieder in die Spur findet. Also da gäbe es schon Teams und es war im Großen und Ganzen ein richtig, richtig tolles Wochenende gewesen. Genau, noch ein kleiner Ausblick nach vorne. Jetzt am Wochenende ist ja das Dutch Darts Masters, also das nächste Turnier der World Series. Ja, da hält sich mein Hype ein bisschen in Grenzen. Ich bin ja nicht der größte World Series Fan, ich habe das ja auch schon mal ein bisschen erklärt hier. Und auch Women's Series wird in Barnsley gespielt und dann geht es ja in der kommenden Woche auch wieder mit der European Tour in Trier weiter. Auch da sind wir natürlich gespannt, werden wir auch wieder ein paar deutsche Starter mit dabei haben, denn es geht jetzt ja auch in Richtung World Matchplay, wo noch für Gabriel Clemens noch ein bisschen was zu tun ist, dass er sich da qualifiziert, auch in Richtung Grand Prix, da braucht er noch ein bisschen Preisgeld. Es sieht momentan ganz gut aus, aber er muss noch ein bisschen was einspielen und mit ein paar Siegen da auf der European Tour und auch bei den Players Championships, denke ich mal, wird es auch Richtung World Matchplay für ihn sehr gut aussehen. World Matchplay ist ja vom 16. Juli bis 24. Juli dann der nächste größere Halt, das nächste größere Event, auf das wir uns alle schon, denke ich mal, freuen. Und auch da werden wir hier im Podcast ausführlich berichten. Ich sage danke fürs Zuhören, heute mal alleine unterwegs gewesen, denn in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder im Doppelpack. Und ich bedanke mich für euer Interesse, für euer Zuhören. Wie immer seid ihr dazu gerne eingeladen, uns über Instagram zu schreiben. Link dazu habt ihr in den Shownotes und lasst uns mal eine Nachricht da zum World Cup oder auch gerne Anregungen zum Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut, euch eine wunderschöne Woche und gute Darts.